Wir haben ja in der Predigtreihe den Oberbegriff Behüte dein Herz. Und heute wollen wir dieses Behüte dein Herz mit dem Unterthema über Gottes Wort nachsinnen, beleuchten, einfach mal betrachten. Was hat jetzt Gottes Wort mit dem Herzbehüten zu tun? Oder was hat das Nachsinnen über Gottes Wort mit dem Behüten des Herzens zu tun? Und wenn wir im Psalm 119 den 9. Vers lesen, da wird eine Frage gestellt, die lautet so, ich lese sie mal nicht aus der Elberfelder, sondern aus der NGÜ, wodurch hält ein junger Mensch seinen Weg frei von Schuld? Dann die Antwort, indem er sich nach deinem Wort, Herr, richtet. Oder nach der Elberfelder, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Hier werden junge Menschen angesprochen. Warum spricht hier der Psalmist, was meint ihr, warum spricht er hier die jungen Menschen an oder der Jüngling, der steht für junge Menschen? Hat jemand eine Idee, wieso er hier junge Menschen explizit anspricht? Was meinst du, Janine? Du meinst, weil Ältere mehr Erfahrung haben, ja? Das spielt sicherlich eine Rolle, ja? Ja, bei jungen Menschen. Ein junger Mensch probiert gerne etwas Neues aus, richtig? Manche Alte zwar auch, aber Junge eben mehr. Die probieren gerne etwas Neues, etwas Unbekanntes aus, was sie noch nicht kennen. Junge Menschen haben noch nicht so viel Erfahrung und das heißt, Dinge, die sie entscheiden oder Dinge, die sie tun, sie wissen noch nicht so richtig, wie das ausgeht. Sie müssen erst mal lernen, richtig zu beurteilen, abzuwägen, was ist gut, was ist nicht so gut, bringt das, was ich jetzt tue, etwas Gutes oder nicht. Und viele Wege sind noch für junge Menschen unbekannt. Die meisten von euch gehen noch zur Schule. Viele von euch haben sich wahrscheinlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was sie später Beruf machen werden. Sie wissen noch nicht, ob sie eine Familie gründen wollen oder haben werden. Aber diese ganzen Fragen, die kommen ja auf euch zu. Und dann kommt auch die Frage, ja, wie entscheide ich das jetzt? Wie weiß ich jetzt, ob das jetzt gut und richtig ist? Aber die Frage ist hier noch etwas spezieller und stellt die Frage, wie kann ein junger Mensch den Weg des Lebens gehen, ohne dass er in Schuld gerät? Ohne dass er in Sünde gerät, in Schuld vor Gott? Wir wissen ja, Gott ist überall, richtig? Wir wissen auch, Gott ist heilig. Und wir wissen auch, dass ein Sünder nicht vor Gott besteht, dass Gott Sünde auch nicht duldet. Aber stellt sich die Frage, wie können denn wir vor Gott so leben, dass wir bewahrt werden vor falschen Entscheidungen, vor Sünde und vor Schuld? Wir wissen ja, darauf werde ich heute nicht eingehen, dass wir alle Sünder sind und der Gnade Gottes bedürfen. Darum geht es jetzt hier nicht, sondern es geht darum, wie ich mein Leben gestalte, dass ich auch nicht in Schuld gerate oder in Schuld versinke sogar, auf falschen Weg komme, auf Abwägen. Und viele Menschen, und glaubt mal, wahrscheinlich die meisten Verbrecher, solche, die im Gefängnis sitzen, die haben nicht von vornherein gesagt, ich will mal so ein Leben führen, sondern sie sind da hineingeraten, auf einen falschen Weg. Nun gibt uns hier der Psalmist, wir kennen ihn nicht, wer es ist, er gibt uns hier die Antwort, indem er sich nach deinem Wort, o Herr, richtet. Das scheint ja sehr einfach zu sein. Also wie kann ich den richtigen Weg gehen, sodass ich nicht in Schuld vor Gott gerate, dass ich auch, wie es im ersten Vers heißt, glücklich bin, indem ich mich richte nach Gottes Wort. Ja, ist doch ganz einfach, oder? Wenn wir in unser praktisches Leben hineinschauen und auch so drüber nachdenken, dann werden wir sagen, ja, theoretisch ist das richtig und gut, aber praktisch scheint es da doch manchmal nicht zu klappen oder zu hapern. Und darum soll es eigentlich heute gehen. Wie können wir uns nach Gottes Wort ausrichten oder nach Gottes Wort unser Leben ausrichten und danach leben? Und der Psalmist gibt hier im 119. Psalm eigentlich sehr viele Hinweise. Und es ist erstaunlich, wie er von Begeisterung erfüllt ist von Gottes Wort. Es ist, Gottes Wort ist für ihn nicht ein Buch, das man mal so liest und ganz toll findet, sondern es ist ein Buch, es ist ein Wort, das ihm Leben, Freude, Glück bringt. Das ihm, wie er sagt, wichtiger ist und wertvoller wie jegliches Gold. Wie kommt er zu so einem, ja, zu so einem Ergebnis? Ist das wirklich so oder übertreibt er hier? Fantasiert er hier nur oder ist das wirklich ein Leben so? Und ich glaube, wir dürfen wissen, dass es dem Psalmisten wirklich so ging, dass er total überwältigt war von dem Wort Gottes. Wieder die Frage, wie komme ich dazu, dass mich Gottes Wort so begeistert, so einnimmt, so glücklich macht? Im ersten Vers heißt es, glücklich sind die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Oder eine andere Übersetzung heißt, sagt, glücklich zu schätzen sind diejenigen. Wir finden ähnliche Worte in einem anderen Psalm. Weiß jemand, welchen ich meine? Es hat Ähnlichkeiten mit dem Psalm 119. Psalm 1, richtig. Glücklich zu schätzen ist der Mann, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Wohlgefallen am Gesetz des Herrn und sinnt darüber nach Tag und Nacht. Glücklich sein im Leben hängt davon ab, welchen Stellenwert praktisch das Wort Gottes in unserem Leben hat. Und wir werden uns jetzt mal anhand von 7 Punkten damit beschäftigen. Das sind die 7 Punkte, die ich aus den Versen 9 bis 18 herausgenommen habe. Man könnte bestimmt noch mehr, aber wir nehmen uns heute nur mal diese 7 Punkte vor. Und bevor ich das tue, lesen wir erstmal die Verse 9 bis 18, 119. Psalm. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Antwort: Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr. Lehre mich deine Ordnungen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade. In deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Tue Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ein Gast bin ich im Land, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Wenn wir glücklich sein wollen in unserem Leben, wenn wir mit Gott im Reinen sein wollen, dann brauchen wir Gottes Wort. Aber Gottes Wort ist nicht so etwas, was uns einfach so, ja, was einfach so auf uns von alleine in uns hineinkommt. Gottes Wort ist auch nicht, wenn man jetzt einfach so liest, ein paar Verse sagt, ach so, okay. Der Psalmist sagt, das ist der erste Punkt, von ganzem Herzen suche ich dich. Vers 10. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Damit fängt es eigentlich an. Wollen wir, dass unser Herz behütet ist vor Sünde? Wollen wir erkennen, was Gott von uns haben möchte? Dann fängt es damit an, dass wir Gott suchen. Von ganzem Herzen. Und zwar Gott suchen, Gott zu erkennen, wie Gott ist. Wie ist Gott eigentlich? Viele Menschen sprechen von Gott. Aber Gott ist für sie eher so etwas Altmodisches oder Unwirksames oder etwas Geheimnisvolles, womit sie nicht viel anfangen können. Darum ist es wichtig, als allererst unser Bestreben, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Und wo erfahren wir mehr über Gott als in seinem Wort? Wenn wir Gott suchen, von ganzem Herzen suchen wollen und verstehen wollen, wie Gott ist, dann werden wir ihn in seinem Wort suchen. Denn Gottes Wort spricht viel über das Wesen Gottes, über die Absichten Gottes, über Dinge, die Gott uns erklärt, wozu wir Menschen überhaupt da sind. Und der zweite Punkt ist im Vers 18, da hat der Psalmist eine Bitte und sagt, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Also, wir suchen Gott, wir nehmen die Bibel und suchen Antworten auf unsere Fragen und suchen Antworten, wie ist Gott, wie meint er es, was will er von mir? Und manchmal werden wir wahrscheinlich dann feststellen, irgendwie verstehe ich das eine und das andere in der Bibel nicht. Ich verstehe auch Gott manchmal nicht. Zweiter Punkt, das Gebet an Gott, öffne meine Augen. Und dabei geht es nicht um die physischen Augen, sondern um die inneren Augen. Was man hier meint ist, damit ich das verstehe, was du Gott in deinem Wort sagst. Ihr wisst ja, manchmal kann man etwas sehen und doch nicht sehen. Vielleicht ist das euch auch schon oft so ergangen wie mir, dass ich etwas gelesen habe und wo ich beim letzten Satz angekommen war, dann überlege, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Weil ich, indem ich gelesen habe, mein Gedanke noch mit anderen Dingen beschäftigt war. Ich brauche geöffnete Augen, Herzensaugen, damit ich nicht Buchstaben lese in der Bibel, sondern die Botschaft Gottes, die Wahrheit Gottes, das, was Gott uns sagt. Es bringt nichts, Kinder, wenn ihr in der Schule sitzt und es sagt der Lehrer, schlagt mal euer Deutschbuch auf, Seite 32 und lest mal die erste Hälfte der Seite. Und wenn ihr es dann gelesen habt und der Lehrer stellt Fragen, was ist jetzt der Inhalt dieses Textes? Und ihr überhaupt nicht wisst, was da denn geschrieben steht. Oder es nicht verstanden habt, weil da Ausdrücke drin sind und Beschreibungen, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Und häufig geht es uns Menschen so, wenn wir über göttliche Dinge lesen, dass uns das Verständnis fehlt. Dass wir nicht so richtig wissen, was hat das zu bedeuten. Deshalb die Bitte an Gott, öffne unsere Augen. Denn von Natur aus sind wir blind für die Weisheit Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen von Gott geöffnete Augen. Der dritte Punkt ist der Vers 15 und darauf wollte ich etwas stehen bleiben. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten, deine Pfade. Oder wie ihr es hier in einer anderen Übersetzung seht, ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten, nach der Schlachterübersetzung. Ich will über deine Vorschriften, will deine Vorschriften bedenken. So, und jetzt möchte ich ein Beispiel noch einmal bringen, wozu das Ganze überhaupt wichtig ist. Etwas, das uns die Wichtigkeit verdeutlicht. Die meisten von euch sind noch nicht in einem Alter, wo sie sich Gedanken machen oder wo sie sich darauf vorbereiten, den Führerschein zu machen. Andere sind da schon nicht weit von entfernt. Es ist nicht so, dass man, wenn man alt genug ist, 18, dass man sich dann ins Auto setzt und losfährt. Zumindest in Deutschland geht das so nicht. Sondern es ist ein gewisser Weg, der dem, ja, gewisse Dinge, die dem vorangehen. Und zwar geht man in die Fahrschule. Und in der Fahrschule beginnt man auch nicht damit, dass der Lehrer sagt, so, jetzt setze ich mal ins Auto und ich erkläre mal, wie man Auto fährt. Nein. Wer weiß, was ist zuerst dran? Theorie. Oh, wei. Klingt nicht gut. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Es könnte vielleicht jemand sagen, ach, was soll das mit dieser ganzen Theorie? Wozu ist das denn gut? Hat man nicht schon in der Schule genug Theorie und so? Ja, man weiß, wenn etwas kaputt am Auto ist. Ja, das ist ein Punkt. Es gibt aber noch einen wichtigeren Punkt, warum Theorie wichtig ist. Ja, man muss wissen, was man zu tun hat, bevor man es tut. Warum? Um sich selbst und andere nicht zu gefährden. Und dazu haben sich Menschen sehr viele Gedanken gemacht. Denn wir haben Straßen und wir haben viele, die auf diesen Straßen fahren. Ja, und das sind manchmal Hunderte und Tausende von Autos, die eine einzige Straße benutzen. Und auf diesen Straßen gibt es Kreuzungen. Und stellt euch vor, jeder würde so fahren, wie er es für richtig hält. Der eine würde hier mit 180 durch die Ortschaft knallen. Der würde die Kreuzung, wenn er eine Kreuzung ist, würde sagen, was soll's, ich will geradeaus. Dann fahre ich eben geradeaus. Der andere, der von der anderen Seite kommt, denkt dasselbe. Was passiert? Mit der Geschwindigkeit gibt es nur wahrscheinlich... Schneller ist gewinnt, ja. Nur das ist nicht immer der Fall. Zumindest nicht dann, wenn beide gleichzeitig gewinnen und aneinander prallen und gleichzeitig verloren haben. Weil dann werden wir mit Sicherheit zwei Todesfälle beklagen müssen. Also haben sich Menschen Gedanken gemacht und haben sich Schilder ausgedacht, Verkehrsschilder. Und wenn wir jetzt einfach nur erstmal lernen wir ja diese Schilder, was sie bedeuten. Denn keiner kommt von alleine auf die Idee, wenn da ein rundes Schild ist, mit einem roten Kreis und in der Mitte ist es weiß. Was soll das schon bedeuten? Es sagt eigentlich so von sich aus nichts aus. Da kommt gleich ein roter Kreis oder so, aber... Der Sinn erschließt sich nicht von alleine. Der Sinn erschließt sich erst dann, wenn wir unterrichtet werden. wenn wir in die Schule gehen und uns wird dort gesagt, dieses Zeichen bedeutet Verbot, Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art. Okay, ich darf da also nicht reinfahren in diese Straße. Erst dann, wenn mir jemand das erklärt hat, dann weiß ich, okay, das bedeutet das. Aber jetzt kann ich zu jedem Schild die Bedeutung lernen und mich auch daran halten, aber es kann trotzdem sein, dass ich noch nicht verstanden habe, wieso ist eigentlich in der Ortschaft 50. Das geht mir jedes Mal auf die Nerven, wenn ich durch die Ortschaft fahre und daran denken muss, jetzt darf ich nur 50 fahren. Und ich ärgere mich jedes Mal, weil mein Auto kann schneller als 50 fahren. Und ich würde auch gerne schneller als 50 fahren. Die Straße ist auch breit genug. Hat schon mal jemand drüber nachgedacht? Weiter vor den Erwachsenen. Es ist nämlich nicht willkürlich. Es ist nicht einfach nur so, weil es jemand so will. Sondern in der geschlossenen Ortschaft, wo diese Regel gilt, sind viele Menschen unterwegs. Auf den Bürgersteigen, Menschen, die auch die Straße überqueren, Autos, die aus Ausfahrten herausfahren, Einfahrten. Das heißt, es kann mal ganz schnell von der Seite etwas auf die Straße kommen und man hat nicht mehr, das hat man alles errechnet und sich damit beschäftigt, man hat nicht mehr die Zeit zu bremsen, wenn man schneller ist. Eigentlich geht es dem Gesetzgeber darum, dass der Mensch geschützt wird und nicht in Gefahr gebracht wird durch das Auto. Und dann ist doch, wenn ich das verstanden habe, dann gehe ich doch ganz anders damit um. Wenn ich weiß, es dient ja letztendlich dazu, dass ich nicht jemanden umfahre oder jemanden schwer verletze oder dass es einen Unfall gibt, kurz gesagt. Darum geht es doch eigentlich. Und nicht, weil jemand mir das nicht gönnt, dass ich hier 80 oder 100 fahre. Und schaut, genauso ist es eben, wenn ich über die Weisungen Gottes nachdenke. Ich kann die Bibel nehmen, da steht geschrieben, du sollst nicht stehlen. Ja gut, dann stehle ich eben nicht. Nein, so hat Gott das nicht gemeint. Haben wir uns mal die Frage gestellt, wieso sagt Gott das? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, über das, was Gott in seinem Wort uns als Wegweisung gibt, dass er sagt, tu es so und tu es nicht anders, wenn wir darüber nachdenken und vorher gebetet haben, dass Gott uns die inneren Augen öffnet, dann werden wir immer mehr entdecken, dass da doch so viel Weisheit hintersteckt, dass Gott das so und nicht anders sagt. Denn nämlich genau so, wie das Wort es dann hier zu mir sagt, ist es gut für mich, ist es gut für meinen Nächsten. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten deine Pfade oder beachten deine Wege. Wisst ihr, Gott hat für den Menschen einen Weg. Und zwar für jeden Menschen hat er einen Weg. Und Gott hat immer gute Absichten mit uns Menschen. Aber Gott ist nicht jemand, das hat er sich so vorgenommen und das ist auch gut so, der uns einfach wie ein Navigationssystem, wenn man auf den Knopf drückt, sagt, und jetzt rechts und jetzt links, jetzt Achtung, nur 50. Das einfach etwas in uns eingibt, wie eine Stimme, die dann spricht, das tu nicht. Gott will, dass wir durch das Lesen in seinem Wort und durch das Nachdenken über das, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir es erarbeiten und uns schenken lassen durch den Heiligen Geist. Beides spielt hier eine Rolle. Das eine, dass wir auch Mühe dran setzen, dass wir etwas erarbeiten. Schaut mal, wenn ihr in der Schule eine Aufgabe habt, dann ist das doch so, dass ihr euch damit, dass ihr euch anstrengen müsst, oder ist das nie so? Ist jemand da, der sich in der Schule nie anstrengen braucht? Keiner, oder? Manchmal ist es mühevoll. Manchmal muss man einmal nachdenken, nochmal nachdenken, dann muss man nochmal das aufschlagen, was man sich aufgeschrieben hat. Und dann muss man nochmal nachfragen vielleicht und dann nochmal nachdenken. Und wenn man es aber verstanden hat, zum Beispiel bei Mathe, ja, kriegt er so eine Formel und das ist lauter Zahlen und Zeichen und könnt damit nichts anfangen. Und dann erklärt euch der Lehrer das und da denkt er drüber nach und ach so, jetzt habe ich es verstanden. Und je besser ihr das verstanden habt, vom Prinzip jetzt her, desto mehr macht euch das Spaß, solche Aufgaben zu lösen. Dann wollt ihr sogar, dass die Aufgaben noch länger werden, noch komplizierter werden, weil es einfach Spaß macht, daran zu knobeln und das zu lösen, nicht wahr? Weil wenn ihr es nicht verstanden habt, dann macht es überhaupt keinen Spaß. Wisst ihr, so ist es auch mit dem Lesen in der Bibel. Wenn ich darüber nicht nachgedacht habe und mich nicht wirklich da dran gemacht habe, dass ich alles dran gesetzt habe, es zu verstehen, was Gott hier sagt, dann macht es mir auch keine Freude. Dann bin ich einfach froh, wenn ich meine Kapitel gelesen habe und Bibel zu und fertig. Aber wenn wir darüber nachdenken und wir haben ein gutes Beispiel bei der Mutter von Jesu, wo Jesus geboren wurde und die Hirten kamen und die Weisen oder die Magier aus dem Morgenland. Und wo dann von Simeon und Hanna dieser Lobgesang kam, dann lesen wir von Maria, sie wunderte sich, sie behielt diese Worte in ihrem Herzen, sie merkte sich das und sie bewegt es in ihrem Herzen. Dieses Bewegen im Herzen ist ein anderes Wort für darüber intensiv nachdenken. Es ist wichtig, damit wir den tieferen Sinn von Gottes Ordnungen verstehen. Dass wir verstehen, inwiefern ist das jetzt gut für mich? Und als nächsten Schritt, was auch dazugehört, ist im Vers 11: In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündigen. Wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann heißt es als nächstes, es mir zu merken, dass ich mir Gottes Wort merke. Am besten geht das, indem ich es auswendig lerne, aber noch wichtiger, indem ich es wirklich verstanden habe. Wenn ich es wirklich verstanden habe, dann kann ich es auch besser mir merken, nicht wahr? Wenn ihr eine Aufgabe nicht verstanden habt, dann kann man sich die auch so schlecht merken. Man kann sich so eine Formel auswendig lernen, aber dann kann man auch nur diese Aufgaben lösen, ja, die zu dieser Formel passen. Sobald eine kleine Aufgabe in dieser Gleichung zum Beispiel sich etwas verändert, schon funktioniert diese Formel nicht mehr und schon komme ich nicht mehr zu einem Ergebnis. Wenn ich vom Wesen weiß, wie das funktioniert, wie das gedacht ist, wie das läuft, dann kann ich diese Aufgabe trotzdem lösen. Und wenn ich verstanden habe, wie das funktioniert, dann merke ich mir das auch leichter. Ja. Aber es heißt, bewahren heißt, sich damit beschäftigen und es sich merken. Darauf zu achten, dass es nicht verloren geht. War der vierte Punkt. Der fünfte, der wird im Vers 14 und 16 erwähnt. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Oder 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, deine Worte vergesse ich nicht. Kinder, was vergisst man am schnellsten? Denk mal nach. Es gibt Dinge, die man sich ganz schnell merkt und behält und lange behält. Und es gibt Dinge, die man ganz schnell vergisst. Janir? Ja. Ja, das ist genau die richtige Antwort. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, mach mal dies oder jenes, das wird ganz gerne und schnell vergessen. Die schönen Sachen, was ist damit? Die vergisst man nicht, richtig, genau. Die Sachen, die man nicht so gerne mag oder die man nicht versteht oder, ja, die vergisst man auch gerne, ja. Aber die schönen Sachen, die einem wirklich wertvoll sind, die behält man. Und manchmal braucht man es nur einmal gesagt haben. Ich sage mal, gib mal ein Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel. Nach dem Gottesdienst gebe ich euch ein Bonbon. Ich bin mir sicher, ich bräuchte das in der Predigt nur einmal sagen. Viele würden es nicht vergessen. Die würden nachher kommen und sagen, und? Richtig? Und der Psalmist hier, er sagt, das Wort Gottes hier, die Bibel, das ist ihm so wertvoll, nicht wie ein Bonbon, sondern wie Gold und Silber, wie die besten Schätze dieser Welt, wo manche Menschen ihr ganzes Leben aufs Spiel setzen, um das zu bekommen. Und der Psalmist sagt, Gottes Wort ist mir noch viel wichtiger. Ich habe da noch viel mehr Freude dran. Weiß jemand wohl warum? Hat jemand eine Idee, wieso er zu so einem Ergebnis kommt? Ist das nicht ein bisschen kurzsichtig? Ich meine, wenn man sich überlegt, das ganze Gold und Silber, wenn man das haben könnte und reich zu sein, da kann man sich doch, ja, das kann man sich doch so viel leisten und so viel machen. Und Gottes Wort, ist das wirklich ein Vergleich? Was meint ihr? Wie kommt ihr zu so einem Ergebnis? Alles, was wir hier auf dieser Erde schön finden, alles, was uns hier wichtig ist, hat einmal ein Ende. Das kann noch so schön sein. Du kannst noch so viel Reichtum haben und noch so einen gesunden Körper und noch so viele gute Freunde und alles passt. Aber es wird der Punkt kommen, wo das ein Ende hat. Wo es nichts mehr wert ist. Und es wird geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen, es wird in Ewigkeit bleiben. Es geht um das ewige Leben, das wir im Wort Gottes finden. Wir bekommen dort Anweisungen für das ewige und nicht für das vergängliche Leben allein. Für das ewige Leben, das, was wir dazu brauchen, um das ewige Leben zu bekommen. Und um auch Lohn im ewigen Leben für unsere Werke zu bekommen. Diese zwei Dinge. Um Gott zu gefallen, den wir einmal von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das heißt, der Psalmist, der hat erkannt, Gottes Wort hat Ewigkeitswert. Es gibt kein Gold und Silber, das in Ewigkeit Bestand hat. Wisst ihr, euch ist es vielleicht auch schon so manchmal so ergangen, dass vieles im Leben nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt. Und man greift dann zur Bibel und liest und plötzlich merkt man, dass diese Traurigkeit und Enttäuschung weicht, weil man die besondere Gnade und Güte und Liebe Gottes in seinem Wort entdeckt und feststellt, wie gut Gott doch zu uns ist. Wie liebevoll er zu uns ist. Und wir kommen innerlich zur Ruhe und freuen uns über das, was wir gerade mit unseren Augen und unserem Herzen erfassen können. Dem Psalmist ist es so ergangen und uns darf es genauso ergehen. Aber dazu ist es wichtig, dass wir über das Gelesene, über das Gehörte nachsinnen. Dass wir darüber nachdenken und uns die Frage stellen, was sagt hier Gott? Wie meint er es? und was hat es mir zu sagen? Die Freude zu haben und die Lust an Gottes Wort. Wenn es uns wertvoll ist, dann werden wir die Freude auch daran finden. Wenn wir es verstanden haben, wozu es gut ist, dann werden wir auch die Lust daran haben. Den vorletzten Punkt haben wir im Vers 13. Mit meinen Lippen habe ich erzählt die Bestimmungen deines Mundes. Ich habe darüber gesprochen, ich bin voll davon. Ich kann mich erinnern an die Zeit hier in der Gemeinde, wo wir im Besonderen eben die wunderbare Lehre der Rechtfertigung und der Heilsgewissheit einfach nochmal neu entdeckt hatten. Und wo wir dann, wenn wir uns getroffen haben, nicht anders konnten, als uns darüber auszutauschen. Und sagen, ach du, ich habe hier gelesen und hast du das auch schon mal entdeckt hier? Und hier steht es auch so klar. Und hier hat auch Gott diese Verheißungen so deutlich gegeben. Freude und darüber reden. Erfüllt uns Gottes Wort so, dass wir das Bedürfnis haben, wenn wir uns einander sehen, darüber zu reden? Wenn es uns erfüllt und wenn wir Freude daran haben, wenn wir verstanden haben, wozu es gut ist, dann wird es uns dazu bewegen. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Und dieses Wort Bestimmungen hat noch etwas Besonderes an sich. Gott, wir wissen, dass Gott derjenige ist, der bestimmt. Ja? Oder bestimmen wir als Menschen? Wie ist das jetzt eigentlich? Wer bestimmt eigentlich über das, was geschieht? Wir Menschen oder Gott? Gott? Gott bestimmt alles. Auch wenn wir vieles bestimmen, können wir nichts bestimmen, ohne dass Gott es bestimmt hat. Gott steht immer drüber mit seinen Bestimmungen. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, nee, ich will aber selber bestimmen. Diese Menschen haben nicht verstanden, dass sie damit einen schweren Fehler begehen würden oder dass Gott auch einen schweren Fehler begehen würde, wenn er das zulassen würde. Denn wenn wir Menschen etwas bestimmen, wir wissen häufig noch nicht mal, was morgen ist. Wir wissen noch nicht mal, was in der nächsten Minute ist. Gott weiß es aber. Deswegen ist es gut, wenn Gott alles bestimmt, denn er weiß, was gut ist und er weiß, was morgen ist, er weiß, was in Ewigkeit ist. Und darüber können wir und dürfen wir uns freuen. Die Bestimmungen Gottes sind gut und dass wir uns einfach seinen Bestimmungen ergeben können. Und darüber finden wir sehr viel in Gottes Wort. Und wenn wir das entdeckt haben, wie gut es ist, geborgen in dem Herrn zu sein, dann erfüllt uns das mit Freude und wir werden darüber reden, untereinander, aber auch, wenn wir draußen sind, in der Welt, anderen Menschen sagen, Menschen, wo wir sehen, dass sie einfach ihren eigenen Weg gehen, ohne darüber nachzudenken über Gottes Wort, ohne sich einen Kopf darüber zu machen, was Gott will und was Gott nicht will und so geradeaus ins Verderben laufen, dann werden wir nicht anders können, als ihm sagen, halt doch mal, hast du mal darüber nachgedacht, dass es mit dir einmal ein Ende hat? Und wie Gott über dich denkt? Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Und der letzte Punkt, Vers 12. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Dass wir Gott loben, danken, dass er uns sein Wort gegeben hat. Gott hat sich bemüht, sein Wort uns zu geben. Er müsste es nicht. Er könnte uns Menschen auch einfach laufen lassen. Wir haben uns gegen ihn versündigt und sind somit dem Todesurteil sicher ausgeliefert. Und es wäre gerecht, wenn Gott uns einfach so verdammen würde. Aber weil Gott es nicht will, gibt er uns sein Wort, wo wir den Weg zum Himmel, den Weg zur Erlösung aufgezeichnet finden. In aller Deutlichkeit und Klarheit. Und mit allen Bereichen des Lebens wird es beleuchtet. Und wir haben auch Antworten auf alle unsere Fragen in unserem Leben in der Bibel. Wir müssen nur, wenn wir gelesen haben, darüber nachdenken und uns damit beschäftigen. Und hier an dieser Stelle möchte ich euch einfach einen Rat geben. Ich denke, die meisten von euch machen die sogenannte stille Zeit. Morgens und abends etwas in der Bibel lesen. Denkt auch mal drüber nach, ob euer Lesen morgens und abends so ein Ergebnis bringt, wie es hier bei dem Psalmisten zu lesen ist. Geht ihr so vor, wie der Psalmist es hier tut? Sucht ihr, wenn ihr lest, wirklich nach Gott? Bittet ihr Gott darum, dass er eure Augen öffnet, dass ihr es versteht? Denkt ihr dann darüber nach, im Laufe des Tages oder vielleicht noch morgens in der Zeit, in der ihr Möglichkeit habt, vielleicht im Bus, wenn ihr dort sowieso sitzt. Denkt ihr darüber nach, welche Bedeutung das, was ihr gelesen habt, eigentlich hat, was Gott damit sagen möchte und wie ich das, was ich jetzt gelesen habe, in meinem Leben auch umsetzen kann? Merkt ihr euch das, was ihr gelesen habt? Behaltet ihr Gottes Wort in euch? Verwahrt ihr es? Ist es für euch ein Schatz, ein Reichtum? Habt ihr Freude darüber? Macht es niemals so, dass ihr einfach ein Kapitel durchlest, die Bibel zuschlagt und damit war's. Durch Gottes Gnade kann das eine oder das andere hängen bleiben. Aber ihr werdet sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, etwas lernen. Nehmt euch, lest so viel, dass ihr das behalten könnt und darüber nachdenken könnt. Dass ihr am Ende des Tages wisst, was ihr aus dem Wort Gottes gelernt habt. Dass ihr etwas Neues entdeckt habt am Ende des Tages in dem, was ihr gelesen habt. Und ich kann euch garantieren, es ist so viel Reichtum und Schatz im Wort Gottes, dass ihr jeden Tag etwas Neues entdecken könnt und am Ende eures Lebens werdet ihr damit noch nicht fertig sein. Also hebt den Schatz. Hebt den Schatz, indem ihr nachdenkt und im Gebet Gott darum bittet, dass er euch die Weisheit schenkt, seine Weisheit im Wort Gottes zu entdecken. Den tieferen Sinn zu entdecken. Nicht einfach Schilder zu sehen, 50. Ach, ich darf nur 50 fahren, sondern zu verstehen, warum Gottes Wort es so und nicht anders sagt. Dann werdet ihr dasselbe erleben, wie derselbe Psalmist hier im Vers 97 bis 100 sagt. Und der ganze Psalm 119 ist eigentlich voll von dieser Begeisterung über Gottes Wort. Aber ich lese mal Vers 97 bis 100 als Abschluss. Wie liebe ich dein Gesetz, oder dein Wort, könnte man hier auch sagen. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greise oder alte, ganz alte Leute bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Ich wünsche uns allen, dass wir mit diesem übereinstimmen können, dass das Wort Gottes diesen Stellenwert in unseren Gedanken, in unseren Herzen hat, wie bei diesem Psalmisten. Amen.